wie kann Technik so gestaltet sein, dass es nicht, dass sie nicht abschreckt und nicht so schön aussieht, nicht so gelungen aussieht, sondern den Korpus des Roboters ja ästhetisch ansprechend gestaltet.
Sohne und Solche. Ein Podcast über Menschen und wie sie sich unterscheiden. Und wie die Kulturwissenschaften dazu forschen. Mit dem Sonderforschungsbereich Humandifferenzierung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sohne und Solche. Heute mit Herbert Kalthoff. Herbert ist Professor für Soziologie und leitet bei uns das Projekt Mechanische Humandifferenzierung. Er ist Experte für symbolische Robotik. Das ist die Art von Robotik, in der sowohl die physische Umgebung, in der sich ein Roboter befindet und in der er handeln soll, als auch die Bewegung des Roboters selbst, zum Beispiel eine Greifbewegung, programmiert wird, und zwar vollständig. Das heißt, der Rechner ist in diesem Modell gewissermaßen der Geist, der das Handeln des Roboters lenkt. Warum ein Soziologe sich mit Robotik beschäftigt, das erfahrt ihr gleich in der Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Sohne und Solche, dem Podcast des SFB Humandifferenzierung. Ich bin Friederike Brinker.
Ich bin die Tamara.
Mein Name ist Herbert Kalthoff.
Ja, Herbert, magst du dich kurz vorstellen und erzählen, worum es in deiner Forschung geht?
Wie gesagt, mein Name ist Herbert Kalthoff. Ich bin hier seit 2008 an der Universität Mainz Professor für Wissens- und Bildungssoziologie. Ich lehre auch qualitative Forschung am Institut für Soziologie. Und im Rahmen des Sonderforschungsbereiches leite ich ein Projekt zur Soziologie der Robotik.
Und was ist eine Soziologie der Robotik?
Also von unserem Ansatz her interessiert uns insbesondere das Wissen der RobotikerInnen, ihre Praxis in den Laboratorien und einfach die Frage, wie werden diese Maschinen und Geräte gebaut, gefertigt? Welche Ideen, Konzepte werden in diese Maschinen eingeschrieben? Wie werden sie dazu befähigt, bestimmte Dinge zu tun? Und all die damit verbundenen Probleme, die interessieren uns.
Und geht es da allgemein um Roboter oder eher so um humanoide Roboter auch?
Unser Fokus ist die humanoide Robotik, also keine Industrieroboter, wie man sie aus der Automobilproduktion kennt, sondern humanoide Roboter, die ja den Anschein erwecken sollen, dass sie irgendwie uns Menschen ähnlich sein könnten. Zu unterscheiden sind soziale Roboter, die eher darauf ausgelegt sind, mit uns Menschen zu interagieren. Also zum Beispiel Gefühle zu zeigen. Man könnte auch sagen, diese sozialen Roboter sind Gefühlsroboter, weil sie Gefühle darstellen und auf Menschen reagieren, die dann mit ihren Gefühlen antworten. Aber unser Fokus ist die humanoide Robotik.
Was macht einen humanoiden Roboter aus?
Also der humanoide Roboter, ein Kriterium ist eine Menschenähnlichkeit. Und in der Regel gehört dieser humanoide Roboter zur sogenannten symbolischen Robotik. Seine Aufgabe ist, in einem bestimmten physischen Umfeld zu agieren und dort bestimmte Aufgaben zu erledigen, die er vom Menschen übernommen hat. Zum Beispiel ganz klassisch, er soll die Küche aufräumen, den Tisch abdecken. Er soll in der Lage sein, so einen Becher von dort, von A nach B zu tragen, ohne dass der Inhalt verschüttet wird. So. Das sind ganz klassische Experimente, die in dieser symbolischen Robotik durchgeführt werden. Und was wir gelernt haben, weil wir dachten, man denkt ja, was ist schon dabei, dann trägt er das halt rüber. Wir haben gelernt, wie komplex diese Aufgabe ist. Mit der Beobachtung der Robotik und der Robotiker haben wir gelernt, wie intelligent, sozial intelligent, praktisch intelligent wir Menschen sind, weil wenn wir das in der Kindheit gelernt haben, dann tragen wir den Becher rüber. Für Roboter ist das ein großes Problem, für Robotiker übrigens auch.
Warum ist das so schwierig?
Naja, der Roboter, also die Maschine, muss befähigt werden, das Objekt, was es greifen soll, ist eine Greifbewegung, zu erkennen, dass es genau das Objekt ist, was es greifen soll. Und dass es das Objekt so greift, dass das Objekt nicht zerstört wird. Also ein Glas nicht zerspringt. Oder dass es gerade zu halten ist und nicht umgekippt werden darf. Und so weiter. Oder eine Müsli-Tüte, die abgeräumt werden soll, soll auch nicht umgedreht werden. Und all das muss programmiert werden. Und das sind also viele kleine Schritte, die diese Komplexität ausmachen.
Und wieso schaut ihr euch in der Soziologie Roboter an?
Also Ausgangspunkt war ein eher materialitätstheoretisches Interesse. Mhm. Also wir sitzen hier in einem Medienproduktionsraum mit viel Technologie. Unser Handeln wird dadurch ermöglicht, dass wir diese Technologie haben. Mhm. Und das trifft ja auf viele Bereiche unseres Alltags zu. Und das war schon länger ein Fokus meiner Forschung. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das natürlich, man könnte sagen, mit Merleau-Ponty sogenannte beinahe KameradInnen werden, mhm, die unsere zukünftige Gesellschaft bevölkern werden. Das ist die Idee. Das wird noch viele, viele Jahre dauern. Und sozusagen werfen wir einen Blick durch die Beobachtung in den Laboratorien der Robotik, werfen einen Blick in diese andere Gesellschaft. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Mhm. Irgendwann.
Und wenn ihr in die Laboratorien der Robotik geht, wie funktioniert das mit eurer Forschung? Also ist das überhaupt schwierig, da reinzukommen?
Das ist ja ein ethnografischer Ansatz. Wir interessieren uns für die Praxis. Mhm. Und dann waren verschiedene Interviews notwendig, erforderlich. Und interessanterweise hat sich dann rausgestellt, insbesondere in einem Fall, dass es überhaupt nicht schwierig war, hereinzukommen, mhm, sondern dass im Interview klar wurde, dass wir uns detailliert für die Praxis interessieren. Und dann meinte der Interviewte, ein weitgereister Robotiker, auch viel im Ausland unterwegs, ja, eigentlich müsstet ihr doch dann mal vorbeikommen. Also war sofort eine Einladung und sofort das, mhm, Switchen ins Du. Mhm. Auch völlig typisch. Ja, dann machen wir das. Und dann sind wir da hingereist und dann wurden die Bedingungen ausgehandelt. Andere Institutionen, das war komplexer, mhm, aufwendiger, aber es hat auch funktioniert. Und manche sind dann offener gewesen, manche waren eher so ein bisschen zurückhaltend. Das ist, würde ich sagen, die typische Erfahrung der ethnografischen Forschung. Aber wichtig war uns dabei, dass wir nicht nur ein Labor sehen, einen Ansatz, sondern dass wir verschiedene Dinge sehen. Mhm. Ja, es gibt ja nicht nur eine Robotik. Wie in allen Wissenschaften gibt es verschiedene Ansätze des Forschens und Tuns.
Und was ich mir sehr, sehr schwierig vorstelle, ihr seid ja Experten für Soziologie. Musstet ihr dann auch Experten für Robotik werden, um quasi zu verstehen, was ihr da beobachtet?
Richtig. Also, mhm, es gehört immer so ein gewisser Wissenserwerb dazu, mhm, auf Seiten der ethnografischen ForscherInnen. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Teil, mhm, zu einem gewissen Maße. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass man einen Blick dann aus soziologischer Perspektive auf diese Prozesse werfen muss. Mhm. Also wir haben beispielsweise beobachtet, dass sie vorher eine Handskizze zeichnen. So von dem Objekt, zum Beispiel ein Schrank. Mhm. Und was der da machen soll, der Roboterarm. Was soll der tun? Soll die Schranktür öffnen? Da wird eine Skizze gezeichnet, es wird mit Zollstock gemessen, die Maße werden eingetragen, die bekommen mathematische Zeichen. A ist gleich 30 cm, B ist gleich und so weiter und so fort. Und die Winkel werden bestimmt. Und da wird eine Formel entwickelt. Und das können wir ja sehr gut beobachten, weil das Handschrift auf Papier ist. Und das geht dann, das ist zumindest eine Perspektive, die wir stark gemacht haben. Man kann wirklich diese Handlungskette sehen. Von der Idee, was soll passieren? Erste Handskizze, die Handskizze von Algorithmen. Erst, mhm, wirklich Hand hingekritzelt. Und dann wird das langsam in Formeln umgewandelt. Dann kommen bestimmte andere mathematische Verfahren dazu, beispielsweise die Jacobi-Matrix.
Was ist das?
Das kann ich gar nicht ganz genau beantworten, weil, mhm, ich ja kein Mathematiker, ja, bin. Aber was ich verstanden habe, ist dieses mathematische Verfahren erforderlich, um einmal eine nichtlineare Gleichung in eine lineare Gleichung, mhm, zu verwandeln, weil sonst kann eine nichtlineare Gleichung nicht programmiert werden. Und sie ist erforderlich, um die Bewegung, die der Roboterarm im Raum macht, der macht ja die Bewegung im Raum, richtig? Mhm. Um die Stück für Stück für Stück programmieren zu können. Und das ist angeblich so, wir folgen ja den Akteuren, wir sind keine besseren Mathematiker oder Robotiker, wir folgen den Akteuren, mhm, ist das, was sie uns gesagt haben. Aber interessant ist auch, dass die RobotikerInnen von sich selber sagen, dass sie eigentlich keine ausgebildeten Mathematiker sind und dann so eine Art Crashkurs machen, sich über verschiedene Messenger-Dienste bei Kollegen, Kolleginnen informieren, wie machst du das jetzt, ich habe hier ein Problem, wie können wir das am besten mathematisch lösen und so weiter und so fort.
Das heißt, habt ihr vor allem auch also Designprozesse, wie jetzt in dem Beispiel angeschaut, oder auch die Produktion oder das Testing oder andere Prozesse, alles davon?
Wir haben versucht, möglichst viel mitzukriegen, mhm, richtig. Wir haben auch beobachtet, wie an so einer Sägemaschine bestimmte Teile zurechtgesägt wurden, geschliffen wurden. Das haben wir auch beobachtet. Das war aber ein völlig anderer Ansatz als die symbolische Robotik. Mhm. Das ist ein ganz anderer Ansatz gewesen, der anders funktioniert hat. Wir haben auch beobachtet, wie Sensoren benutzt werden, um die Fingerkuppen des Grippers, dieses Greifarmes, dieser Greifhand des Roboters, so zu sensibilisieren oder zu steuern, dass der das Glas nicht zerbricht. Mhm. Und auch in der Lage ist, ein rohes Ei zu fassen und es nicht zerbricht. Wir haben verschiedene Dinge beobachtet und es ist ein Punkt, den wir stark machen, ein weiterer Punkt, den wir stark machen. Immer spielt die Darstellung dieser Prozesse eine Rolle. Sei es handschriftlich, sei es auf Bildschirmen, mathematische Formeln spielen eine Rolle und so weiter.
Mhm. Wie sieht so ein Labor eigentlich aus?
Auch sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt kleine Labore und es gibt ziemlich große Labore, die sich über mehrere Gebäude erstrecken, zum Teil nicht so viel Geld haben, zum Teil sehr viel sehr große Finanzmittel zur Verfügung haben. Das merkt man schon, wenn man sie betritt, in diese Labore hineingeht, wie sie ausgestattet sind, ob zum Beispiel ein Kaffeeautomat für alle da ist oder eine Siebträgermaschine oder Wasser für alle. Das kann man wirklich sehen. Was auch wichtig ist, ist also neben der Größe, der räumlichen Größe, ist die Internationalität. Es ist wirklich sehr auffällig, dass das Personal international zirkuliert. Kommt ein Kollegin, Doktorandin aus den USA, ist eine Zeit lang im Labor in einer deutschen Stadt und der nächste Job, wenn das zu Ende ist, ist dann halt Japan. Mhm. Und so geht das weiter. In einem Labor haben wir hingegen beobachtet, einen kleineren, das war auch eher deutsch orientiert. Es gab zwar mal Gäste aus dem Ausland, die dann auch mitgemacht haben, aber das war eher so, sagen wir mal, lokal orientiert. Ein Labor fanden wir sehr beeindruckend, weil da unglaublich viele Dinge herumstehen. Sie haben auch einen Friedhof für, sogenannten, was Sie selber Friedhof genannt haben, für die kaputten Roboter. Roboter gehen noch kaputt, sie sterben. Ja, und dann werden die halt in so eine Ecke geschoben. Ja, Boote stehen da rum, Fahrräder stehen da rum. Es sind Objekte da, mit denen gearbeitet wird. Und es sind aber auch viele, ich weiß gar nicht, wie man sie nennen soll, Non-Objekte, obwohl es Objekte sind, zum Beispiel gebraucht werden, zum Beispiel Kabel, Steckdosen, alles Mögliche. Ja. Aber die spielen im Alltag, obwohl sie so zentral sind, eigentlich keine Rolle. Ja, weil sie müssen einfach nur funktionieren. Ja.
Was mich bei den humanoiden Robotern noch sehr interessieren würde, ist, warum baut man die menschenähnlich?
Ja, man baut sie deshalb, das ist zumindest die Idee, man baut sie deshalb menschenähnlich, weil sie darauf ausgelegt sind, in der menschlichen Umgebung zu agieren. Mhm. Und die Annahme ist, dass eine gewisse Menschenähnlichkeit garantiert sein muss, damit wir Menschen in der Lage sind, bereit sind, auch sie zuzulassen oder mit ihnen umzugehen, mit ihnen zu agieren. Und das ist die berühmte Idee Uncanny Valley, dass je ähnlicher sie werden, umso fremder werden sie uns. Also das Technische muss irgendwie noch erhalten bleiben, um zu wissen, der sieht zwar so aus wie ich, aber ist doch nicht identisch mit einem Menschen. Und dann angeblich funktioniert das gut.
Also Uncanny Valley ist dieser Effekt, wenn man sich gruselt, weil ein Roboter irgendwie aussieht wie ein Mensch, aber irgendwie doch auch nicht so ganz.
Richtig,
ne?
So, das ist damit gemeint, genau.
Ja. Und wie wird damit in der Robotik umgegangen, dass eben man sich nicht gruselt vor den Robotern?
Also es gibt auch immer wieder technische Devices oder Hinweise in der Gestalt, in der Form des Roboters, die erkennen lassen, dass es kein Mensch ist. Mhm. Zum Beispiel sieht man Kabel oder man sieht Seile, weil der Arm muss sich ja bewegen. Das wird zum Beispiel bei einem Roboter durch Seilzüge gemacht. Mhm. Und die Gelenke sind keine Gelenke. Wenn man genau hinschaut, dann ist ein ganz berühmter Roboterkopf, der hat dann Augen, aber der hat gar keine Augen. Das sind nur irgendwo Augen, die so aussehen wie Augen. Aber die Kamera sitzt ganz woanders.
Ah, so, okay.
Ja. Die Ohren sind auch keine Ohren. Der Mund ist natürlich kein Mund, obwohl er dem menschlichen Mund nachgebildet ist. So, aber das. Und das kann man dann sehen und kann das Ähnliche und das Nicht-Ähnliche eigentlich erkennen, entdecken. Ja. Aber vielleicht noch zum Testing, weil das ja auch eine Frage war. Diese Testreihen werden immer in verschiedenen Arbeitsschritten wiederholt. Also es wird einmal natürlich nicht nur die Bewegung getestet, die dann stattfinden soll, sondern es wird vorher auch getestet, stimmt die Formel? Haben wir das richtig berechnet? Müssen wir nochmal zurückgehen? Weil da irgendwas falsch gemessen wurde, falsch kalkuliert wurde? Oder lass uns doch mal eine andere Formel probieren? Also so muss man sich das ungefähr vorstellen. Also immer wieder findet dieses Testen statt. im Endeffekt natürlich dann oder am Ende natürlich dann, wenn der Roboter, wenn der scharf gestellt wird und dann die Bewegung macht. Und dann sieht man, dass er da eingreift. Er fasst den Griff gar nicht, obwohl alles anscheinend perfekt programmiert ist. Mhm. Oder er rutscht permanent ab. So. Und dann öffnen die sozusagen das Programm und passen das Programm an.
Ich finde es noch spannend. Also wer entscheidet denn genau, wenn man einen menschlichen Roboter baut? Entscheiden die Robotiker selbst oder die Kunden? Wer entscheidet, was für eine Art Mensch das wird oder was überhaupt einen Menschen ausmacht bei so einem menschenähnlichen Körper?
Ja. Also wir haben in einem Labor beobachtet, wo die Arbeit an der Gestalt zentral war. Mhm. Und das war wirklich, wie ich persönlich finde, ein ästhetisch gelungener Roboter, den man auch so in kleinen Modulen auseinandernehmen konnte. Der lag dann auch in so einem großen Schrank und konnte auch wieder zusammengesteckt werden. Und sonst wird oft in der symbolischen Robotik mit sogenannten Plattformen gearbeitet. Die kann man im Internet bestellen, könnten wir auch. Mhm. Und dann steht die da und hat zum Beispiel erstmal nur einen Arm. Und mit diesem Arm soll diese menschenähnliche Bewegung durchgeführt werden. Aber der Roboter als Roboter ist erstmal dann sekundär wichtig, also die Gestalt in diesem Ansatz. Die Gestalt ist sekundär, wichtig ist die Funktion, dass das funktioniert. Weil das Ziel ist, die marktfähig zu machen. Die sollen auf den Markt kommen, in wie vielen Jahren auch immer, und dann die Haushalte bevölkern und Tische abräumen können und so weiter und so fort. Also bestimmte Haushaltstätigkeiten übernehmen können.
Also das, was vor allem menschenähnlich ist, also was Menschen quasi ausmacht für einen Roboter, ist die Art der Bewegung?
Die Art der Bewegung, die Zuverlässigkeit, kann dauerhaft beschäftigt werden, soll ja natürlich nicht kaputt gehen. So. Das ist auch vielleicht ein bisschen das, was ja manchmal in den Medien diskutiert wird, dass sie eigentlich Besserwisser sind, alles besser wissen als wir und auch alles besser können. Sind machen keine Fehler, wenn sie richtig programmiert sind, sind ausdauerhafter, immer belastbar, nie müde, brauchen nie Urlaub, reisen nicht auf die Malediven und so weiter und so fort.
Können an Umweltbedingungen arbeiten, wo wir es nicht mehr können.
Auch das, genau. Genau.
Ja. Ja. Sehen die RobotikerInnen ihre Roboter auch so? So als Besserwisser, die alles können?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich würde fast sagen, nein. Sie sehen eher diese Objekte, an denen sie forschen, als sehr fragil, fragile Objekte, unvollständig, wirklich so im, ja, als so ein epistemisches Objekt, epistemisches Ding, an dem das viele Fragen aufwirft, viele, viele Fragen aufwirft und die noch überhaupt nicht gelöst sind. Mhm. Was wir vorhin schon hatten, was so einfach erscheint, ist dann, wenn man genau hinguckt und das machen soll, komplex, komplex und schwierig. Und vielleicht kann man sagen, es gibt ja viele Videos. Man sieht dann, die Roboter laufen durch die Welt, durch eine Bibliothek und tun dies und jenes. Und unsere Erfahrung ist, dass man diesen Videos misstrauen muss, weil die natürlich hergestellt wurden, designt wurden und so weiter. Das haben wir auch beobachtet, wie das in einem Fall gemacht wurde. Der Roboter kann eigentlich nichts sagen, die Roboter, die RobotikerInnen. Der muss dann programmiert werden, der kann auch nicht durch die Gänge laufen. Aber die Vorstellung dieser Medienleute war, ihr habt da einen Roboter, der kann jetzt hier durch die Gänge laufen, das konnte er da gar nicht. Und, ja. Aber im Film sieht es so aus, als würde er durch die Gänge der Bibliothek laufen.
Wie macht man das? Also wird er dann geschoben?
Oder? Ja, genau. Auf einem Wagen festgeschnallt, geschoben und er macht eine Bewegung in das Regal. Diese Bewegung, das ist schon komplex. Dass er das Buch erkennt und dann rausnehmen kann.
Beim Buch müsst ihr auch noch das richtige Buch rausnehmen, oder?
Auch noch das, genau.
Also das ist ja, glaube ich, noch schwieriger als irgendwie ein Glas.
Wie sie das gemacht haben, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber das ist nochmal komplexer, ja.
Und wie ist das, da wo schon mit Robotern zusammengearbeitet wird, wie reagieren die NutzerInnen da drauf?
Das haben wir nicht erforscht, das ist nicht unser Fokus, weil wir sozusagen, bevor die Roboter in ihre natürliche Umgebung kommen oder wirklich als ein natürliches Experiment organisiert werden, haben wir gedacht, es ist wichtig, sich anzuschauen, wie die eigentlich programmiert werden, wie sie gebaut werden, welche Humantheorie in sie eingelassen wird, inskribiert wird, würde Latour sagen. Das war sozusagen unser Fokus. Wir wissen aber von Kollegen, die Mensch-Maschine-Interaktion beforschen, dass beispielsweise in verschiedenen Pflegeeinrichtungen die Pfleger, Pflegerinnen eher positiv auf diese neuen Geräte reagieren, auf diese Maschinen reagieren, weil sie ihnen Arbeit abnehmen, weil es vielleicht die Arbeit auch interessanter macht, obwohl diese Roboter, die es dann gibt, nicht immer wirklich hilfreich sind. Aber das muss man sich dann im Detail anschauen.
Mhm. Diese Humantheorien, die du erwähnt hattest, welche habt ihr da gefunden?
Ja, zum Beispiel wird von der menschlichen Differenz, kulturellen Differenz, sozialen Differenz vollkommen abgesehen.
Mhm.
Es wird immer ganz häufig gefragt, ja, wie machen wir das eigentlich? Wie machen wir das eigentlich? Ja, wir machen das doch so. Die Bewegung ist so. Und alle Menschen werden sozusagen versämtlicht.
Mhm.
So in unserer Sprache des SFBs würden wir sagen versämtlicht und entdifferenziert. So, das ist wirklich auffällig. Es gibt nur einen Unterschied, dass man Roboter manchmal als ein analog zum kleinen Kind beschreibt, was einen Sozialisationsprozess durchläuft. In dem Sinne lernt dann der Roboter auch bestimmte Dinge zu tun. Das gilt aber nur für die sogenannte emergente oder subsymbolische Robotik.
Das heißt aber, wenn quasi die Robotiker die Menschen quasi als so eine einheitliche Masse betrachten, prägt dann eigentlich auch, wer Robotiker wird oder Robotikerin wird, wie Roboter gestaltet werden? Also sind die Körper eher jetzt, also in meinen Klischees sind Robotiker eher Männer. Ich weiß nicht, ob das stimmt, wahrscheinlich nicht, aber werden dann quasi die Körper eher männlich, wenn es eher Männer sind, die sie entwickeln?
Also da kann ich jetzt nicht sehr viel zu sagen, also ich kenne also keine Zahlen genau, aber unser Eindruck ist, dass in manchen Laboren der männliche Anteil höher war als der Anteil von Frauen, von ForscherInnen, von Forscherinnen. Aber wir haben keine belastbaren Zahlen. So, das, ja. Was eher auffällig ist, ist, dass es keine schwarzen Roboter gibt.
Oh, ja.
Oder keine grünen oder gelben oder wie auch immer. Es sind eher weiße oder gräuliche.
Mhm.
Ja. Man könnte ja auch einen schwarzen Roboter bauen. Warum nicht?
Ja, okay.
Ist ja ästhetisch. Gibt es ja auch schwarze Autos.
Mhm.
Ja. Ist eher selten. Oder gar nicht. Kommt gar nicht vor.
Also sind quasi einfach immer hell.
Immer hell, genau. Mhm. Ja, genau. Sie sind auch geschlechtslos.
Mhm.
Sie verfügen auch über keine regionale Zugehörigkeit, keine soziale Zugehörigkeit. Man kann auch nicht an ihrer Sprache erkennen, welcher sozialen Schicht sie entstammen. Oder aus welcher Region. Ob sie bayerisch sprechen oder rein hessisch sprechen. Oder platt.
Mhm.
Hamburger platt, das taucht nicht auf. Ja.
Gut, also das eigentlich alles, was diese Roboter gemein haben, ist, dass sie hell sind und dass sie kindlich betrachtet werden von den Robotern, oder?
Das kann so eine Perspektive sein. In der bestimmten
emergenten Robotik, genau.
Genau, gibt es eine Autorin, die das so stark macht. Aber das ist eher so ein analoges Resonieren. So tun, als sei der Roboter wie ein Kind. Der Roboter lernt natürlich nicht, weil er überschreibt seine Datenbank, indem er neue Erfahrungen macht.
Aber ist dann dieser Nicht-Lernen, sondern Programmiert-Werden-Prozess auch so ein bisschen ähnlich, wie ein Kind Sachen lernt?
Ich würde sagen, nein.
Mhm.
Es gibt den berühmten Satz von Ludwig Wittgenstein, ja, der Taschenrechner rechnet nicht. Der Taschenrechner führt bestimmte Operationen aus. Und das macht der Roboter auch. Er führt im Innern seines Rechners, seiner Datenbanken, bestimmte Operationen aus. Aber er rechnet nicht, so wie wir das tun. Er bekommt vielleicht, er ist schneller als wir, vielleicht genauer, macht nie Fehler unter Umständen. Aber er rechnet nicht. Und so lernt er auch nicht. Und er macht auch keine Erfahrungen. Sondern wenn es um die emergente oder subsymbolische Robotik geht, dieses maschinelle Lernen, dann Lernen, in Anführungszeichen, dann überschreibt er laufend seine Datenbank, sein Programm und so weiter. Und das ist aber ein anderer Vorgang dann als in der symbolischen Robotik. Weil in der symbolischen Robotik geht man davon aus, wir müssen die gesamte Umwelt, in die sich dieser Roboter bewegen soll, designen und programmieren, damit der Roboter weiß, da ist ein Stuhl, da ist ein Tisch, da darf ich nicht ran, da muss ich einen Bogen laufen und so weiter. Das ist in der subsymbolischen Perspektive nicht erforderlich. Da gibt es eine Basisprogrammierung. Mhm. Und dann soll der Roboter halt Fehler machen. Und das, durch das Fehler machen lernt er und weiß, ah, jetzt muss ich anders laufen. Und der Vorteil dieses anderen Ansatzes ist es, dass er nicht so datenintensiv arbeiten muss, mhm, und auch nicht so rechnerintensiv und stromintensiv ist.
Aber es ist ja schon auch ähnlich. Also ich meine, wir lernen ja auch viel über Fehler.
Ja, wir lernen viel über Fehler, weil wir ein Bewusstsein haben.
Mhm. Ja, und das Bewusstsein von außen betrachtet wird, ja, das Ähnliche.
Ja, ja. Es gibt auch die Überlegung, es gibt, wird zumindest gesagt, von einem großen Konzern, dass in, ich glaube, 10 Jahren ungefähr Roboter über Bewusstsein verfügen sollen. Aber ein Bewusstsein haben würde ja bedeuten, dass ich mich selber zum Objekt machen kann. Mhm. Und dass ich weiß, dass ich ich bin, weil ich den anderen als diesen anderen erkennen kann. Und da wäre ich gespannt drauf zu sehen, ob das dann in 10 Jahren, 15 Jahren der Fall sein kann.
Das,
wahrnehmen, ist das nicht wenn die mit ihren Augen wahrnehmen, mhm, ist ja nur in der Kamera aufzeichnen.
Ja.
Aber bei uns im Kopf, in unserem Gehirn passiert ja ganz was anderes, wenn wir etwas sehen, als dass wir nur etwas aufzeichnen. Ja, wir interpretieren laufend, mhm, wir deuten laufend, wir machen auch Fehler, wenn in dem, was wir erkennen, wir können oder den Code eines Bildes von Picasso überhaupt nicht erkennen, beispielsweise, weil, mhm, uns das Wissen fehlt und so weiter und so fort. Und das wissen wir, das reflektieren wir, darüber denken wir nach. Und das machen Roboter, Stand heute, nicht in der gleichen Weise. Man lernt also, wenn man Robotik beobachtet, die Robotiker beobachtet, sehr viel über uns Menschen selbst. Das ist sozusagen eine Schleife über das Menschsein nachzudenken.
Und was habt ihr über das Menschsein gelernt?
Ja, was ich vorhin schon meinte, diese ganze Komplexität, das ist, mhm, wirklich, also für die Robotiker, so wie sie uns das erzählt haben, wie wir das beobachtet haben, wirklich sehr komplex, das hinzukriegen. Selbst eine so einfach erscheinende Armbewegung.
Lässt sich das überhaupt so 1:1 übersetzen mit diesen menschlichen Bewegungen, weil die sind ja so kompliziert? Also ich glaube, ich hatte auch nach unserem Vorgespräch, bin ich mal bei uns den Gang entlang gegangen und habe versucht, darauf zu achten, was ich eigentlich mache, und es ging quasi gar nicht.
Ja. Ja, das ist in der Tat sehr komplex, aber was wir beobachtet haben, ist, was ich eben schon mal so kurz erwähnt habe, dass sie immer fragen, wie tun wir das? Mhm. Wie machen wir das? Wie machen wir zum Beispiel eine bestimmte Armbewegung? Mhm. Beobachtet haben wir, wie posten wir uns eigentlich zu, wie stoßen wir gemeinsam an, wenn wir mit, ja, einem Sektglas anstoßen, und wie macht der Roboter das? Und dann, in dem Fall, in dem wir das beobachtet haben, waren dann die beiden RobotikerInnen unzufrieden und haben das versucht anzupassen, dass es so fließend aussieht. Mhm. Ja, es erschien denen zu unnatürlich, Zitat. Mhm. Und das sollte natürlicher aussehen, aber nicht 1:1. Das hatten wir ja eben schon mit diesem
Uncanny Valley.
Ja. Das muss auch nicht.
Ja, reicht ja, wenn es funktioniert.
Und so reicht, wenn es funktioniert, genau, und es einigermaßen funktioniert. So. Mhm.
Was heißt dann natürlich für die RobotikerInnen? Also ist es natürlich immer flüssig oder, ja, also wo machen die den Cut zu sagen, das zählt für uns unter die Definition natürlich?
So ein bisschen spielt natürlich die Ästhetik eine Rolle. Mhm. Also ästhetische Vorstellungen über das Schöne, das Natürliche, und dass der Bezugspunkt ist, so, was wir bisher erfahren haben, gelernt haben, erforschen konnten, beobachten konnten, ist immer der Bezugspunkt zu dem, wie wir das tun. Das ist das Schöne. Die fließende Bewegung. Mhm. Aber die Frage, die dahinter steckt, ist natürlich die Ästhetik. Hatten, mhm, wir auch eben schon mit dem Körper, auch da spielt, mhm, die Ästhetik eine Rolle. Wie soll der aussehen, dass er menschenähnlich wirken kann? Ja, und wie kann Technik so gestaltet sein, dass sie nicht abschreckt und nicht so schön aussieht, nicht so gelungen aussieht, sondern den Korpus des Roboters, ja, ästhetisch ansprechend gestaltet?
Haben Roboter auch Namen und gibt es die schon in der Entwicklung? Weil die ja auch irgendwie so was Vermenschlichendes sind oder zumindest was, natürlich geben wir auch irgendwie unseren Haustieren einen Namen, aber ja.
Ja. In der Tat bekommen sie dann in der Regel dann Namen, wenn sie das Labor verlassen. Hm. In der Regel. Es gibt natürlich auch andere Situationen, sie bleiben auch namenlos, sie kriegen auch manchmal so komische Kennzeichen, so alphanumerische Zeichenketten, die gar keinen Namen sind. Aber manchmal heißen sie auch Kismet oder Faro oder Pepper, ja, damit man sie so adressieren kann. Mhm. Und dadurch haben sie natürlich etwas, bekommen sie auch etwas Menschliches oder Menschenähnliches. Ja, man kann sie adressieren, Pepper, hol mir mal X oder Y. Ja. Tu mal dies oder das. Ja.
Ja.
Ja, und das ist dann ähnlich vergleichbar mit den Haustieren, die auch Namen bekommen und dadurch in eine andere Beziehung treten zu uns und wir zu ihnen.
Und die Robotiker, also in den Laboren selber haben sie noch keine Namen. Wie sprechen dann die Robotiker über ihre Roboter?
Also in der symbolischen Robotik sind die namenlos, mhm, weil das Plattformen sind.
Also dann sagt man einfach, ich arbeite heute an Roboter 3 und morgen an Roboter 4, oder?
Und so weiter. Ja, so ähnlich. Also dieses Gerät da vorne hat auch keinen Namen. Oder dieses Gerät hat auch keinen Namen. So ähnlich. Rein funktionaler Bezug.
Mhm.
Das sind dann Projekte, die sind auch paper-driven. Das wird gemacht, um das dann bei einer großen internationalen Konferenz einzureichen. Was Bestandteil einer DIS ist oder einer anderen Qualifikationsarbeit. So muss man sich das vorstellen. In anderen Bereichen, in einem anderen Labor, diesem kleinen Labor, hatte der einen Namen und wurde auch innerhalb des Labors immer so angesprochen.
Wie hieß er?
Nao.
Nao. Wie ist das denn eigentlich mit KI und Robotik? Gibt es irgendwann Roboter, die sich selber steuern?
Also die Robotik ist ja eigentlich der Bereich, der sozusagen KI zum Laufen bringt. Also räumlich verstanden.
Mhm. Ja, stimmt.
Räumlich, ne? Die Bewegung ist eine räumliche Bewegung und da soll eigentlich KI erfolgen. So.
Mhm.
Und wenn man, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagen, wir sind kurz vor der Schwelle, dass wir von KI-Anwendungen zu KI-Agenten übergehen. Und diese KI-Agenten wären in der Tat in der Lage, uns Menschen zu täuschen. Was sie tun, wo sie was tun, wann sie was tun, wo sie ihre Programme ablegen, dann sind die gar nicht dort, wo wir vermuten. Andere sind der Auffassung, dass das zwar Vorstellungen der Industrie sind oder bestimmte Akteure, dass es diese Agenten geben wird oder bald geben wird, schätzen das aber als sehr unwahrscheinlich ein, sondern es geht eher um KI-Anwendungen, wie diffizil die auch immer sind, wie versteckt die auch immer operieren, ob man sie als gefährlich, sozial gefährlich einstuft oder nicht. Ja.
Also quasi der Roboter immer noch als Gerät, das eine bestimmte Aufgabe halt mit KI unterstützt und nicht ein Roboter, der quasi herumläuft
und macht,
mein bester Freund versucht zu sein.
Und tut und macht, was er will.
Mhm, ja.
Ja. Das wäre dann so, nach dem, was wir wissen oder wie ich das verstanden habe, das wäre dann der Fall, wenn es diese KI-Agenten gibt und die dann implementiert werden auf den Roboter.
Inwiefern spielt das für eure Forschung eine Rolle, dass die Robotik und wie auch KI und so Themen sind, die gerade sehr gehypt werden, aber wo auch viel sehr schnell passiert? Also kommt ihr da hinterher oder wie geht ihr damit um?
Als klar war, dass es den SFB geben soll oder dass wir das vorbereiten, habe ich lange überlegt, was ich denn eigentlich machen will. Und ich hatte ein Vorläuferprojekt zur Entwicklung elektronischer Software für Schulen, den berühmten Cyber Classroom. Und das war klar, dass wie sagt man so im Alltag, Musik drin. Und dann hab ich einen Artikel gelesen darüber, dass bald in den, was auch immer bald heißen mag, Roboter in den Hörsälen der Universitäten stehen würden. Dann kann man sich fragen, nun, was ist nun der Habitusbegriff bei Bourdieu oder was versteht Luhmann unter Systeme und was ist der Unterschied zum Funktionssystem und so weiter und so fort. Da war dann im Gespräch mit MitarbeiterInnen immer klar, okay, das könnte ein Feld sein, was es lohnt, empirisch zu beobachten und nicht den medialen Diskurs, sich am medialen Diskurs zu orientieren. Man hätte ihn auch analysieren können, in Form einer Diskursanalyse, sondern zu schauen, was passiert eigentlich in den Werkstätten dieser Robotik. Wenn man sich daran orientiert, wie der mediale Diskurs geht, kann man natürlich sehr schnell das Gefühl bekommen, man kommt nicht hinterher.
Mhm.
Ist so vielfältig, gibt so unterschiedliche Ansätze. Wenn man aber dann in den Laboren ist und beobachtet, wird das plötzlich entschleunigt. Weil man sieht, mit welchen wirklich kleinsten Dingen sie, die Akteure, beschäftigt sind, wie sie was machen müssen, wie sie etwas berechnen wollen, wie der Körper aussehen soll und so weiter und so fort. Dann wird sozusagen heruntergeholt vom medialen Diskurs auf die Langsamkeit der Forschung. Und von daher ist man gewissermaßen, so empfinde ich das zumindest für mich selbst, geschützt vor diesem medialen Hype.
Und warum untersuchst du das im Bereich der Humandifferenzierung, wenn es ja eigentlich gar nicht Menschen sind, sondern Roboter?
Ja, die Idee des Sonderforschungsbereiches ist ja, dass es neben den vielfältigen Differenzierungen innerhalb menschlicher Sozialitäten auch Bereiche gibt, die wir als Außenränder des Humanen beschreiben. All die technischen Artefakte, Dinge, die uns umgeben, mit denen wir umgehen. Und dann ist es natürlich besonders spannend, sich so eines dieser Artefakte, dieser technischen Artefakte anzuschauen und zu sehen, wie damit ja, die menschliche Sozialität erweitert werden soll, welche Annahmen in diese Geräte eingelassen werden und so weiter.
Okay. Wenn ihr noch mehr über die Ethnosoziologie der Robotik erfahren wollt, verlinke ich euch natürlich das Projekt Maschinelle Humandifferenzierung in den Shownotes. Da findet ihr auch die Publikation von Herbert Kalthoff und von seiner Mitarbeiterin Hanna Link. Okay, ja, dann vielen Dank für dich und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Folge fandet. Zum Beispiel auf Instagram oder auch auf Blue Sky findet ihr uns. Und bis zum nächsten Monat.
Ja, ich danke euch für die interessanten Fragen, für das interessante Gespräch und die sehr angenehme Atmosphäre.
Tschüss.
Tschüss.